Hallo, hier ist wieder die Momentaufnahme, der Podcast von Beate Knappe und ich bin Beate Knappe, Fotografin in Düsseldorf. Dieser Podcast ist eine Zweitverwertung, weil ich ihn eigentlich aufgenommen habe zusammen mit meiner Freundin Gabi für die zwei weißen alten Frauen. Gabi hat mich zu meinem Buch befragt und ich fand, es ist doch eine gute Idee, diesen Podcast auch hier zu veröffentlichen. Also, ihr hört jetzt hier in der Momentaufnahme eine Zweitverwertung des Podcasts Zwei weiße alte Frauen und ich wünsche euch viel Spaß damit. Hallo, hier sind wieder die beiden weißen alten Frauen mit ihrem Podcast. Es ist ziemlich lange her, dass wir miteinander gesprochen haben via Podcast. Hallo, liebe Gabi.
Hallo, liebe Beate.
Doch nun ist ja Gabi in Rente.
Jawohl.
Und wir drohen euch an, dass wir morgens und abends und jeden Tag einen Podcast aufnehmen.
Und mittags auch noch.
Mittags auch. Also wir werden jetzt das Netz mit unseren gelaberten Podcasts überschwemmen.
Fluten, genau.
Ist doch eine tolle Idee, oder? Gefällt mir richtig. Zwei weiße alte Frauen unterhalten
labern
sich.
Labern den ganzen Tag.
Über das Leben, über Corona und über all die anderen Scheißteile, die es so im Leben gibt. Nein, keine Sorge. Wir werden zwar uns öfters treffen als alle 4 Monate, aber nicht 3-mal am Tag. Das können wir euch und uns nicht zumuten. Für den heutigen Podcast, den Podcast am 1. September 2020, hat Gabi sich was Besonderes überlegt.
Ja, habe ich. Und zwar schreibt meine Freundin Beate ein Buch.
Naja, ob ich das schreibe?
Es ist ein Wie nennt man das? Fotobuch oder
ein
was
Bildband.
Sagt man dazu?
Bildband.
Ein Bildband. Und ich finde das so schön und ich finde, das muss bekannt gemacht werden, weil das Buch muss gekauft werden. Und da habe ich mir gedacht, da machen wir einen Podcast drüber, über dieses Buch beziehungsweise über das, was ich über dieses Buch wissen will.
Super Idee.
Ich habe mir dazu Fragen ausgedacht. Einige Fragen kennst du und einige Fragen sind geheim gewesen bis dato. Die lernst du also heute erst kennen. Fangen wir mal mit der ersten Frage an, okay?
Ja, bitte.
Also ich möchte von dir wissen, wann genau dir die Idee zu dem Buch gekommen ist. Ob das von Anfang an ziemlich konkret war oder mehr so diffus, so ich will ein Buch machen, also ein Bildband, aber ich weiß noch nicht so, das will ich wissen.
Ja, okay. Also es war ja im Mai letzten Jahres, im Mai 2019, da hatte ich mich zu einem Seminar, zum Fotoseminar angemeldet. Das wurde gesponsert und war recht preiswert in Köln und dazu musste ich Fotos mitbringen. Und dann habe ich mich entschieden, die Kartons und die Mappen in meinem Regal zu öffnen. Und plötzlich lagen da Bilder vor mir und ich dachte, was ist denn jetzt los? Wo kommen die denn her? Und ich erinnerte mich daran, dass ich sie gemacht hatte, aber ich wusste nicht mehr, dass es sie gab. Also Bilder, vor allen Dingen ein Selbstporträt aus analogen Zeiten und ich fand noch weitere Bilder. Und ich hatte auf diesem Seminar davon erzählt und dann hieß es doch, fahr doch mal zum Open Table nach Köln. Da sagen andere Kollegen dir ihre Meinung dazu und dann wirst du schon erfahren, was du damit machen sollst. Gesagt, getan, das ist eine sehr beliebte Veranstaltung, dazu muss man sich anmelden. Ich habe das getan, bin dann mit meiner Mappe zum Open Table nach Köln gefahren, habe die Bilder auf den Tisch gelegt. Boah, und dann sah ich in den Augen der Leute irgendwie so ein Glitzern und Staunen und Bewunderung. Und all sagt, ja, da musst du unbedingt was machen, Ausstellung. Und dann fanden sich auch zwei Kollegen, die gesagt haben, ja, wir machen das mit dir zusammen. Okay, das war die erste Entscheidung, die im Mai 2019 getroffen worden ist. Dann stand auch das Datum schnell fest. Das sollte der 1. Juni 2020 sein, der Tag, an dem ich 70 wurde, sollte die Ausstellung eröffnet werden. Und dann kam Corona.
Genau, Corona.
So, und dann konnte es erstmal keine Ausstellung geben und im Vorfeld zum 1. Juni wusste auch keiner, wann es denn wieder eine Ausstellung geben wird. Und dann habe ich beschlossen, ja, dann gibt es eben ein Buch. So.
Also so ist das entstanden.
Ja, ohne zu wissen, auf was für ein Abenteuer ich mich da einlasse und auf was für eine Höllentour ich mich da begebe, das Buch geht heute als druckfähige Datei in die Druckerei.
Oh.
Ja, also das ist auch das Datum, was abgesprochen war, das haben wir auch halten können. Ich habe mir nicht vorstellen können, was in dieser Zeit passiert. Und ich kann heute sagen, dass obwohl es noch nicht gedruckt ist, das Buch jetzt schon für mich einen Gewinn darstellt. Einen unglaublichen Gewinn, weil ich in diesem Prozess bis heute unglaublich vieles über mich erfahren habe. Und natürlich habe ich auch was geschrieben für das Buch. Also es sollten Bilder hinein, es sollte eine Retrospektive, soll die Ausstellung werden, also Bilder aus 50 Jahren Fotografie. Und dann zu erleben, dass die Fotografie natürlich auch mein Leben reflektiert, war schon sehr beeindruckend.
Ja, das kann ich mir vorstellen.
So, und natürlich muss man dazu schreiben. Ich muss schreiben, wer ich bin, wie ich zur Fotografie gekommen bin, warum Fotografie und auch dann was zu den Ereignissen. Also das geht ja um die, es fängt ja in den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts an, 70er, 80er, 90er Jahre. Bis heute, bis 2020 sind da Bilder drin und der größte Teil ist eben analog fotografiert, also auf Film. Und mit den Fotos, mit dem Betrachten der Fotos ist auch die Zeit wiedergekommen. Also ich habe mich erinnert an die Momente, an die Zeit und es ist unendlich viel passiert. Also mir war, als ich entschieden habe, wenn es keine Ausstellung gibt, dann gibt es ein Buch, war mir überhaupt nicht klar, auf was ich mich da einlasse oder was das werden soll oder wie das aussehen wird. Nothing, nichts.
Das also, kann ich mir vorstellen, ja. Ja. Da merke ich jetzt gerade, dass sich die dritte Frage dann erledigt hat. Aber da kommen wir noch zu. Was da quietscht, ist übrigens mein Stuhl. Der ist nämlich auch alt.
Hm? Aber das heißt ja nicht, dass wir beide jetzt auch ständig quietschen müssen, oder?
Pass auf. Dann will ich von dir wissen, was war deine erste Emotion, als dir klar wurde, dass du wirklich vorhast, ein Buch zu schreiben?
Ich habe mir über diese Frage schon Gedanken gemacht und habe mir versucht zu erinnern. Und ich muss dir ehrlich sagen, da war nichts. Also ich kann dir die Erklärung dafür sagen. Also ich bin ja, das glaubt man ja so nicht, also habe ich eine relativ labile Gefühlslage. Also das ist so. Ich kann da gut mit umgehen und handeln, aber im Hintergrund tobt immer der Bär. Und damit der Bär nicht so doll tobt, gibt es so Sachen so wie dissoziieren. Das heißt, ich steige eigentlich aus der Situation aus, um nicht zu spüren, was das eigentlich auslöst. Und ich vermute, dass das da auch passiert ist in dem Moment. Ah, ja. Dass ich das nicht gespürt habe, was die Entscheidung eigentlich bedeutet. Das habe ich im Laufe der Zeit gespürt. Also ich habe ja ganz intensiv angefangen, an dem Buch zu arbeiten, seitdem mein Studio geschlossen ist. Es stimmt ja nicht. Also der Mietvertrag wurde nicht verlängert für mein Studio und ich bin aus meinem Studio ausgezogen. Und das war der Zeitpunkt, das war auch der letzte Moment, wo ich dann endlich intensivst mit dem Buch anfangen musste zu arbeiten. Und da habe ich ja mit unglaublich vielen Panikattacken gekämpft. Mhm. Ich hatte wirklich Panikattacken, das heißt tatsächliche Atemnot, abgeschnitten oberhalb der Taille, keine Luft mehr kriegen. Und ich wusste genau, dass es in der Realität da keinen Grund für gibt. Aber ich hatte sie. Ich hatte solche Panikattacken, das war wirklich grauenvoll.
Ich habe mir das auch vorgestellt, wenn ich sowas, also wenn ich an deiner Stelle wäre, da, ich hatte auch bei der, als ich dir die Frage, also als ich die Frage aufschrieb, da hatte ich dann auch Fluchtgedanken, weißt du so. Meine erste Emotion, so weg, Nixi weg. Was passiert da eigentlich? Ich muss weg, so.
Ja, also ich glaube, ich bin jetzt in einen Zustand gekommen, wo ich das auch wahrnehmen kann. Also wo ich mich von selbst von außen betrachten kann und das wahrnehmen kann. Und ich jetzt rückblicken, also ich habe dann, als mir klar wurde, das sind Panikattacken und so kannst du nicht weitermachen, so kannst du nicht arbeiten. Mir ist auch klar geworden, dass mich das eigentlich, seitdem die Entscheidung getroffen worden ist, ich mache eine Ausstellung, war ich total blockiert, überhaupt in mein Archiv zu gehen. Mhm. Ich musste es ja tun, ich habe es getan, aber ich hatte nur Blockaden. Mhm. Das alles hat mich gehindert, überhaupt einen Schritt vorwärts zu gehen. Ich habe dann angefangen, abends so geführte Meditationen zu machen, so Trance-Meditationen mit dem Titel Selbstliebe. Und nach der dritten, vierten oder so hatte ich morgens so einen erleuchtenden Gedanken, und zwar, dass deine Stimme in mir sagt, du wirst dich sowas von blamieren. Mm. Du wirst dich ja sowas von blamieren. Wie kommst du eigentlich auf die Idee, eine Ausstellung und ein Buch zu machen? Hast du eigentlich noch alle Tassen im Schrank? Das wurde mir klar. Also ich nenne das jetzt mal mein inneres Kind. Es gibt das Konzept des inneren Kindes. Andere nennen das anders. Nennen wir das jetzt mal mein inneres Kind. Hatte offensichtlich unheimliche Angst, dass ich mich blamieren würde oder dass es sich blamiert und hat darum mir diese Panikattacken geschickt, um zu sagen, lass es bloß sein, mach es nicht. So, Und in dem Moment, in dem ich das erkannt habe, haben die Panikattacken aufgehört. Das war so wie mit Rumpelstilzchen, ne? Wenn man den Namen ausspricht, dann verliert es die Kraft über einen. Und so ist, ja, und so ist mir wirklich, es war tatsächlich so. Seitdem habe ich keine Panikattacken mehr und habe auch ganz viele Dinge erledigen können, so. Es ist ja dann noch einiges passiert, also, aber da kommen wir ja vielleicht noch zu den Schwierigkeiten, kommen wir ja noch später.
Ja. Ja, die dritte Frage, die du nicht kennst, die hat sich erledigt, weil ich habe gedacht, du hättest eine andere, du wärst anders zu den Fotos gekommen, also zu der Idee gekommen. Also ich wollte dich fragen, du hast mir immer gesagt, du widmest das deinen Enkel und deiner Tochter. Richtig? Und ich dachte, das wäre die Grundidee gewesen. Also du hättest dich hingesetzt und hättest gesagt, ich mache jetzt für meine Enkel und für meine Tochter mache ich jetzt ein Bildband über mein Leben. So. Und da wollte ich dich fragen, wenn du das für die machen wolltest, warum machst du es trotzdem öffentlich? Aber das hat sich ja nur erledigt. Der Grundgedanke war ja was anderes.
Genau, also ich habe, der Grundgedanke war eben, diese Ausstellung zu machen. Das war der erste Schritt, die ging nicht wegen Corona, dann ein Buch. Und das Buch muss ja finanziert werden. Und dann habe ich ja diese Startnext-Kampagne gemacht, mit der ich dann auch schon 60 Bücher verkauft habe. Das ist ungefähr so knapp die Hälfte der Druckkosten. Aber so ein Buch ist ja nicht nur Druckkosten, das ist ja, da hängt ja noch ist viel ja mehr an, natürlich. Hängt ja noch viel mehr an Kosten dran. So, aber als ich das Buch, also als dann klar war, das wird ein Buch, war mir auch irgendwie klar, dass ich das meiner, also meinen, denen widmen möchte, die nach mir kommen. Das sind meine Enkel und meine Tochter. Und also die Vorstellung, dass die dieses Buch mal in die Hand nehmen und sagen, guck mal, das war unsere Oma, das finde ich schon toll. Also das gefällt mir. Ja, gefällt mir die Vorstellung. Also mir gefällt nicht die Vorstellung, dass ich da nicht dabei bin, aber...
Ach, wieso? Das kann ja sein, dass die das anderen zeigen.
Ja.
Das ist meine Oma.
Genau. Also das ist so, auch da ist in dem Zusammenhang ist das Wort Oma auch ganz einfach, also es ist einfach auch ein Ehrenname, also der gefällt mir auch. Nein, also der erste Gedanke war eben, diese Bilder müssen an die Öffentlichkeit, das haben andere gesagt und ich war da voller Zweifel, habe mich denen aber dann gefügt quasi und dann kam Corona, dann so, aber jetzt gibt's auch die Ausstellung, also es gibt jetzt auch am 4. Oktober wird die Ausstellung eröffnet im Gerresheimer Bahnhof. Also das ist jetzt auch festgelegt, wenn bis dahin nicht irgendwas passiert, aber wir nehmen an, dass nichts passiert. Also so eine
Ausstellung. Das ist ja jetzt alles unter Vorbehalt immer, ne?
Ja, aber so eine Ausstellung unter Corona-Bedingungen ist schon eigenartig. Also ich muss Listen anlegen mit Leuten, die sich anmelden. Es darf nur eine bestimmte Anzahl in dem Raum sein. Also ja gut, aber die Ausstellung findet jetzt statt und dann ist auch das Buch fertig.
Wunderbar. So. Die nächste Frage hast du auch schon beantwortet, also auch schon angerissen, aber trotzdem nochmal, wie hast du die Fotos ausgesucht?
Also es war ja klar, also so ein Projekt ist ja mit unglaublich vielen Kosten verbunden. Und da es sich ja alles um analoge Fotografien handelt, sind Abzüge zu fertigen besonders teuer. Und da war klar, da ich ein umfangreiches Positivarchiv habe, das ist zwar auch schon 40 Jahre alt, war es klar...
Positivarchiv, ich habe die Abzüge, heißt, die Fotos.
Die Fotos, die man in die Hand die nehmen Abzüge. Kann. Genau. Und auch in der schönen Größe habe ich die. War klar, dass ich mir erst angucke, was ich habe, und dann weitergehe. Und das habe ich auch gemacht und ich habe sehr viel. Also ich habe zuerst die ganzen Abzüge genommen, die ich in der schönen Größe habe, zusammengelegt, bin zu einem Kurator gefahren, zum Sebastian H. Schröder nach Köln und habe erstmal erlebt, wie der die Bilder sieht und wahrnimmt. Also dieser junge Mann ist, glaube ich, jünger als meine Tochter, also eine komplett andere Generation als ich. Und sein Vater ist, glaube ich, so alt wie ich oder ein bisschen älter. Und er hat natürlich überhaupt kein Gefühl oder auch wenig Wissen über die Zeit, in der diese Fotos entstanden sind. Und geht da eben professionell und fachmännisch an die Auswahl ran und guckt, wie die Fotos wirken. Und er hat anhand der Fotos, haben wir erstmal fotografiert und kleine Schnipsel gemacht und Ausdrücke und dann haben wir die sortiert. Und ich fand es wirklich erstaunlich, wie er Zusammenhänge hergestellt hat, wie er Bilder hingelegt hat, wie er Kapitel kreiert hat, womit wir anfangen und so. Das fand ich sehr beeindruckend und das hat mich... Ja, ich fand es beeindruckend, es hat mich aber auch verwirrt. Und als ich dann angefangen habe zu schreiben, hat es natürlich ganz andere Kapitel gegeben, was ihn wieder total verwirrt hat. Weil das jetzt zusammenzubringen, war natürlich schwierig und unsagbar viel Arbeit, weil ich wollte auch überzeugt werden. Und da waren natürlich auch wieder diese Gefühle von du blamierst dich, also die mir nicht bewusst waren. Oder diese Angst und dieses Gelähmtsein, das spielte alles da rein, was mir aber auch erst rückblickend klar wird. Darum fängt das erste Kapitel, was ich in diesem Buch schreibe, fängt auch damit an, dass man Leben nur rückwärts verstehen, aber vorwärts leben muss. Weil die Wahrheit, ja, die Wahrheit dieses Satzes stimmt, ist mir in den letzten Monaten tagtäglich bewusst geworden. Ne? Also wie gesagt, wir haben, Sebastian hat so eine Kapitelentwurf gemacht anhand der Bilder und dann gab es einige Bilder, die für mich unverzichtbar waren und dann hat sich das so langsam entwickelt.
Aha, gut, dann kommen wir zu der nächsten Frage, die ich auch wichtig finde. Also ich möchte das einfach wissen, von der Idee, also wie du da sagtest, gesagt bekamst, die Fotos sind toll, da muss man was mitmachen, bis zu dem jetzt fertigen Buch, also was du gestern abgeschickt hast, die Achterbahnfahrt, wenn du die mal kurz beschreiben würdest.
Kurz?
Bitte.
Ein Satz. Es
ein
war
Satz.
Die Hölle und die spannendste Zeit gleichzeitig. Also wie gesagt, ich habe ja schon von diesen Panikattacken gesprochen, die es ausgelöst hat. Als ich im Mai 2019 diese Bilder fand, ist mir ja bewusst geworden, dass ich zu dieser analog arbeitenden Fotografin, die ich die längste Zeit gewesen bin, keinen Kontakt mehr hatte. Das hat auch einen Grund. Ich hatte einen Zusammenbruch und in diesem Zusammenbruch hat meine Seele einfach entschieden, dass ich mich nicht mehr erinnere, weil das zu gefährlich und zu anstrengend war. Also hat es einen Vorhang vor meine Vergangenheit gezogen, sodass ich mich nicht erinnert habe. Und ich habe dann in der Gegenwart gelebt. Das war ja auch eine Zeit lang ganz gut. So. Jetzt wurde mir aber klar, dass ich, ich arbeite ja seit 2010 wieder als Porträtfotografin und das war auch ein Herzenswunsch und eine Entscheidung von mir, die ich auch total gut finde und hatte aber wirklich keine Verbindung mehr zu der Fotografin, die ich davor gewesen war. Also ich habe Reportagen fotografiert, analog fotografiert, das wusste ich alles nicht mehr. Das war mir auch nicht mehr bewusst und das war auch nicht mehr so Gegenstand meiner Wahrnehmung. Und durch diese Fotos wurde das plötzlich mir klar und dachte ich, aha, ja, guck mal, und da war das, und da war das. Also die Gründe für den Zusammenbruch liegen ja auch schon 20 Jahre zurück, also das war auch eigentlich nicht mehr gefährlich. Und ich musste meinem Unterbewusstsein klar machen, lass mich bitte erinnern, ich möchte mich erinnern. Und als dann die Tür auf war, ist es mit einer unglaublichen Wucht gekommen. Ich habe das wirklich manchmal mit der Niagara-Fällen verglichen, weil deren Naturgewalt habe ich tatsächlich in Realität erlebt und so ähnlich ist mir das auch damit gegangen. Also als dann die Erinnerung wiederkam und ich dachte, boah, das war ja da und da und da und also das war irgendwie...
Also kann man das tatsächlich mit so einer Achterbahn
schlimmer
vergleichen?
Gabi,
rauf,
schlimmer,
runter,
Looping. Es waren eigentlich nur Loopings. Immer... immer
ein
Kopf
Looping
über,
nach dem
immer
anderen.
Kopf über. Also ja, so war es so. Aber lohnend. Also weißt du, heute sage ich, es war, wie gesagt, ich kann heute sagen, dass dieser gesamte Prozess, weil das ist es, ein unglaublicher Gewinn ist. Für mich ein wahnsinniger, was ich alles über mich gelernt und erfahren habe, unverzichtbar. Unverzichtbar. Also das hätte ich, glaube ich, in 2 Jahren Therapie nicht erfahren.
Ja, das glaube ich dir. Das macht ja...
Es war wirklich viel. Ich bin immer noch, ich schlafe immer noch sehr schlecht. Ich habe immer noch ein riesiges Gesprächskarussell in meinem Kopf. Ich versuche, mich dem auch zu stellen. Also oder versuche, das auch irgendwie in den Griff zu kriegen. Nein, im Moment lasse ich es einfach nur zu. Es ist einfach so. Gestern ist mir klar geworden, das Buch ist ja fertig. Also ich habe nochmal Korrekturen und der Grafiker übergibt das jetzt an die Druckerei und die rufen mich an, wenn sie es andrucken, dann fahre ich hin und so. Die müssen auch jetzt mal neu kalkulieren, weil es jetzt doch mehr Seiten hat. Es hat jetzt rund 240 Seiten und wir sind von knapp 200 Seiten ausgegangen bei der Kalkulation. Und da es ja ein Buch mit Fadenheftung wird, ist eine Buchbinderei in
Was ist das?
Fadenheftung. Guck dir mal Bücher an. Es gibt Bücher, die sind geklebt und es gibt Bücher, die haben Fadenheftung.
Okay. Alles klar. Ja, ich konnte
so,
das
und
nicht.
Ich kriege, also mein Buch wird ja immer hochwertig und kriegt eine Fadenheftung und da ist eine Buchbinderei involviert und die muss jetzt die neuen Seiten das kalkulieren. Also das Buch wird immer teurer. Ja, genau. So, auf jeden Fall ist mir gestern klar geworden, dass jetzt so nach dem Abschluss, ich bin jetzt fertig, muss jetzt nicht daran nichts mehr tun, jetzt geht es an die Ausstellung, dass ich so Gefühle hatte von, es gibt wieder so eine depressive Episode. Also ich habe eine rezidivierende Depression attestiert bekommen, die hat sich aber jahrelang ruhig verhalten und seit 2019 im Mai habe ich so viele depressive Episoden wie in den 5 Jahren davor nicht, kann ich sagen. So, ich kriege das mit, also mittlerweile. Und gestern habe ich gedacht, das ist mal wieder soweit und dann habe ich so in mich hineingespürt und dann habe ich mich gelähmt gefühlt. Ich habe mich wirklich, wirklich gelähmt gefühlt, sodass ich nicht was tun konnte. Okay, dann habe ich mich hingesetzt und was getan. Also ich muss ja immer was tun, ist mir aufgefallen. Ich halte es auch gar nicht aus, nichts zu tun. Es sei denn, ich sitze am Meer auf der Bank und gucke auf den Horizont. Das halte ich aus. Aber hier zu Hause, wo ich jetzt ja auch meinen gesamten Arbeitsbereich nach Hause geholt habe, also aus dem Studio nach Hause, kann ich eigentlich nichts tun. So. Und, aber diese Lähmung, die ich da gestern Abend spürte, die war schon wirklich heftig. Aber ich habe entschieden, dass ich einfach das so hinnehme, also quasi aussitze, also wahrnehme, dass das ist und dann mal gucken, was passiert. Ich mache weiter meine Trancen und mit denen schlafe ich auch ein. Ich habe meine Aromaöle, die sehr hilfreich sind und ja, und nehme jetzt einfach hin, wie es ist, weil es geht mir nicht schlecht. Also verstehe das richtig, es geht mir ja nicht sauelendig oder so. Das stimmt ja eigentlich nicht. Ich fühle mich eigentlich absolut gut. Ich würde ganz gern ein bisschen mehr Sport treiben, aber ansonsten geht's mir ja gut. Bis auf diese andere Seite, eben diese Achterbahn und diese Gefühlslage und da ist immer irgendwas, was an den Festen rüttelt und was mir sagt, dass ich das nicht darf und dass ich sowieso alles falsch mache und dass das alles nicht
anstrengend,
dass das alles nicht richtig ist und was ich mir eigentlich einbilde, was ich mir eigentlich denke, also so. Und dann sage ich immer, shut up. Hau ab. Also so. Und das kann ich aber nur, indem ich ruhig da sitze, obwohl ich natürlich innerlich eigentlich weglaufen möchte von all dem. Ja, am liebsten würde ich, genau, Heißluftballon und einfach über die Alpen fliegen. Das wäre doch eine Idee. Weg. Genau.
Da kommen wir gleich zur nächsten Frage, die passt dazu. Ich will nämlich von dir wissen, ob du einmal kurz davor warst, also ernsthaft davor warst, aufzugeben. Oder war das nie eine Option? Egal wie schlecht es dir ging, hast du gesagt, da ziehe ich durch. Oder
Letzteres. Ich habe gesagt, egal wie schlecht, das ziehe ich jetzt durch. Also ich bin eigentlich immer jemand, der was durchzieht. Ich habe meine Gesellenprüfung gemacht, ich habe mein Studium beendet, obwohl es auch alles nicht so einfach war. Also es gibt Dinge, also ich habe mal eine Sache abgebrochen und zwar gibt es hier in Düsseldorf oder gab es hier in Düsseldorf schon vor dem Zweiten Weltkrieg eine Sinti-Siedlung. Sinti, das ist eine Gruppe der... Ja, also ich glaube, unpolitisch wäre es der Zigeuner. Also es hat hier in Düsseldorf einen Stellplatz gegeben, wo sie immer mit ihren Wohnwagen hingekommen sind, sich getroffen haben und dann weitergezogen sind. Und die Nazis haben die Führer dieser Sintis ermordet. Und die Führer, also die führenden Köpfe dieser Gruppe von Menschen, trägt eigentlich die Geschichte dieser Gruppe weiter und hat das ganze Wissen. Und wenn man die ermordet, dann beraubt man diese Gruppe um was Wesentliches. Und nach dem Krieg sind die Sintis zurückgekommen und haben sich wieder hier angesiedelt und denen sind dann Häuser gebaut worden. Und ich hatte während des Studiums ein Projekt angefangen, in dem ich die porträtieren wollte. So, und das war sehr anstrengend. Also da lebten Menschen in Wohnwagen, da lebten Menschen in Häusern, da hatten Menschen ihre KZ-Nummer auf dem Arm tätowiert. Also ich habe das nicht ausgehalten. Also das ist ein Projekt, was ich abgebrochen habe. Das ist das einzige Projekt, was ich abgebrochen habe. Witzigerweise fällt mir das auch immer wieder ein, wenn man mich genau darauf anspricht. Also ich bin jemand, der eigentlich, wenn ich was entschieden habe, das auch durchziehe. So wie ich 2010 entschieden habe, ich will jetzt ein Fotostudio haben, ohne zu wissen, auf was ich mich da einlasse, hatte ich dann 10 Jahre ein Studio. Und als ich entschieden hatte, ich mache jetzt ein Buch, ich hatte ja auch schon die Startnext-Kampagne gestartet und die Leute und hatte ja schon 60 Bücher verkauft. Und ich war ja in der Verpflichtung, auch dieses Buch zu produzieren. Also es nicht zu produzieren, war nie eine Option. Auch als 14 Tage vor dem Abgabetermin die Grafikerin ausgestiegen ist.
Du ziehst durch.
Ja, also
da sind wir ähnlich. Ich bin auch so. Wenn ich was anfange, dann mache ich es zu Ende.
Nee, war nie eine Option, es nicht zu machen. Also da Augen zu und alles andere abgeschaltet. Und durch. Ja, genau. Und war ja auch richtig. Also ich habe mir die letzte PDF-Datei ausgedruckt und habe ja auch so kleine Filmschnipsel gemacht, wie ich in dem Buch blättere. Also ich kann das jetzt irgendwie nicht mehr sehen, ja? Also ich kann das auswendig.
Soll jetzt endlich rauskommen.
Ich kann das auswendig, genau. Und ich will jetzt irgendwie auch nicht mehr. Also ich will jetzt, ich will jetzt fertig haben. Das reicht. Ja, genau. Ja. Weil du hast keine Distanz mehr dazu.
Ja, das ist klar. Man sitzt, also man ist da mittendrin. Jetzt nur bitte nur eins nennen. Also nicht eine ganze Latte, sondern nur eins. Was war die größte Schwierigkeit auf dem Weg zum fertigen Buch? Was würdest du als die größte Schwierigkeit bezeichnen? Dass es viele Schwierigkeiten gegeben hat, ist klar, aber was war für dich die größte Schwierigkeit?
Meine inneren Lähmungen und Blockaden zu überwinden.
Ich hätte jetzt gedacht, du kommst auf irgendwas Äußeres. Also zum Beispiel, der Grafiker hat das gesagt oder die Grafikerin hat so und das wollte ich nicht irgendwie und die Inneren.
Da hatte ich ja einen Gesprächspartner, da hatte ich ja jemanden, mit dem ich diskutieren konnte, da konnte ich ja was sagen.
Das sind nur Arbeitsschritte gewesen quasi.
Ja, oder auch die Diskussion mit dem Kurator, also das waren keine Schwierigkeiten, das war alles, also
Dinge, die gehandelt werden müssen.
Ja, genau. Aber das, was in mir abgelaufen ist, was ich ja erstmal erkennen musste, dass es.
Hast du damit gerechnet, dass das so ist?
Nee. Nein, niemals. Ich habe echt nicht gewusst, auf was ich mich da einlasse. Krass. Hatte ich null Ahnung. Null Ahnung hatte ich. Ja. Nichts wusste ich nicht. Nein. Darum sage ich ja auch, ist es ein großer Gewinn, dass ich das erfahren durfte. Weil ich glaube, das läuft ja immer ab, dieses Programm. Ja. Jetzt gab es einen konkreten Anlass, aber da ist es immer.
Ah ja, jetzt kriege ich deinen Sinn raus, wo du sagst, ich habe über mein Leben gelernt. Da habe ich gedacht, ja klar, man lernt immer über sein Leben, aber jetzt verstehe ich das. Also was du genau damit meinst. Dass du siehst halt, wie dein Inneres funktioniert.
Ja, also ich habe jetzt an dem konkreten Projekt gesehen, wie meine Seele tickt.
Wie du tickst, genau. Ja, und dann will ich wissen, wenn du an das Buch denkst, also wenn du das jetzt visualisierst, das liegt da, ja? Fällt es dir leicht, stolz auf dich zu sein?
Ein wenig schon, ja. Also doch, nein, nicht ein wenig, das stimmt nicht. Also ich bin ja jetzt 70 Jahre alt und ich bin über 50 Jahre Fotografin. Und während des Zusammenstellen des Buches habe ich ja gesehen, was ich alles gemacht habe. Boah, das war verdammt nochmal viel. Ja, also ich bin in die USA gefahren, ohne ein Wort Englisch zu sprechen. Ich habe Angela Davis interviewt, die Gott sei Dank Deutsch sprach. zum Beispiel, ich war in Zagreb in einem Flüchtlingscamp, ohne zu wissen, was da auf mich zukommt. Ich war in diesem Haus für obdachlose Frauen, ohne zu wissen, was das eigentlich bedeutet. Im Buch habe ich geschrieben, die letzte Zeile ist die, ich war doch nur eine Fotografin, die für ihr Studium das Projekt, eine soziale Randgruppe zu porträtieren, fotografieren wollte. Ich war 1990 war ich in Chemnitz, der Partnerstadt von Düsseldorf, um zu begreifen, was es bedeutet, dass wir jetzt ein Deutschland sind. Und habe da fotografiert. Also ich habe schon wirklich viele, viele Sachen gemacht. Dann die Menschen, die ich getroffen habe. Harry Belafonte auf der Bühne. Ina Deter und Grönemeyer und Gitte beim
Festival. Sind da auch Fotos in dem Band drin?
Ja, von Gitte weiß ich jetzt gerade nicht. Also, oder ein Interview mit Wolfgang Niedecken. Und ja, und Hermann van Veen habe ich fotografiert. Der hat es nicht ins Buch geschafft. Aber dann, dann die Politiker, die ich fotografiert habe. Also es gab mal eine Zeit lang, da haben mich die Personenschützer von Norbert Blüm schon fast mit Handschlag begrüßt, weil wir uns immer auf den gleichen Veranstaltungen getroffen haben. War nett. Also die Personenschützer. Oder der ganze Arbeitskampf in Rheinhausen, der einer der längsten in der Geschichte der Bundesrepublik war. Oder diese Demonstration im Oktober 81 in Bonn. 300.000 Menschen haben. Ich habe einen Bericht gelesen, dass das Bundesverfassungsleute oder irgendwelche haben diese Veranstaltung als Beispiel genommen für andere, die so Veranstaltungen planen, um ihnen zu sagen, so sollten sie es machen. Ja? Und also es war auch eine 300.000, das war eine tolle Stimmung. Und die ganzen Demonstrationen oder die Muttertagsdemonstrationen oder die Demonstrationen gegen die Neutronenbombe, gegen Paragraph 218. Weißt du, wir hatten immer einen Fokus, wir hatten immer einen ganz klaren Fokus und dafür sind wir auf die Straße gegangen. Und wenn ich mir angucke, wofür heute Leute auf die Straße gehen, dann könnte ich sie wirklich, dann werde ich ärgerlich, weil sie benutzen ein Instrument, was unglaublich wichtig ist, nämlich auf die Straße zu gehen und seine Meinung äußern zu können. Sie benutzen es für irgendeinen Schwachsinn und das ist so, okay, das ist Demokratie. Ich habe an irgendeiner Stelle geschrieben, dass unsere Demonstrationen damals gelebte Demokratie waren. Auch die heutigen Demonstrationen sind gelebte Demokratie, das stimmt. Aber es geht dann, man muss die Frage nach Ethik und Werten stellen. Und wir hatten einfach eine andere Ethik und andere Werte. Ich erinnere mich auch an eine Demonstration des Krefelder Appells. Das war eine Organisation, die von Gerd Bastian mit ins Leben gerufen worden ist. Und bei dieser Demonstration stellte sich später heraus, dass der Verfassungsschutz Saboteure eingeschleust hatte. Das ist Ja, also es gibt das schriftlich, die haben gesagt, dass das so war, oder die Polizei. Irgendjemand hat da Saboteure eingeschleust. Das wusste ich aber nicht zu dem Zeitpunkt, als die Demonstration anfing. Ich habe nur gespürt, dass ich nicht arbeiten konnte. Irgendwas hat mich daran gehindert, zu fotografieren. Es war eine ganz komische Stimmung. Und heute sagt mir das, wie ich ticke, wenn ich fotografiere. Mhm. Also das war jetzt auch nochmal so wichtig. Nein, ich bin schon stolz. Also ich muss das nochmal sagen. Ich bin schon stolz auf mich. Doch, bin ich. Also ich habe was getan. Ich habe Position bezogen, auch durch das, wofür ich mich entschieden habe zu arbeiten oder worüber ich Bericht erstellt habe, über Hasselbach zum Beispiel, über die Stationierung der Cruise-Missiles da. Und ich habe auch erlebt, als ich in San Francisco über eine Pershingstraße gefahren bin, war das ein komisches Gefühl, weil wir hier in der Bundesrepublik gegen die Stationierung von Pershing-Raketen demonstriert haben. Oder als ich meiner Tochter sagte, ich würde in die USA fliegen, hat die gesagt, nein, weil die USA war einfach das Feindbild, weil das uns die Raketen brachte. So, das habe ich Sarah erzählt, dass es irgendwie differenzierter war, hat sie dann erst später mitbekommen. Na, ich bin schon stolz. Also ich bin stolz darauf, was ich geschafft habe, dass ich alles überstanden habe, dass ich eigentlich aus allem gelernt habe und dass das alles mich zu der Frau macht und der Fotografin macht, die ich heute bin. Also Mary, eine gute Freundin und Kollegin, meinte, ich wäre ja, nachdem ich erst immer im Außen gearbeitet hätte, dann quasi nach innen gegangen in der Zeit meines Studios und jetzt käme wieder eine andere Zeit.
Ja.
Und das ist auch so. Also ich fühle mich schon auf der Höhe meiner Leistungsfähigkeit. Ich habe mir eine neue Kamera gekauft, als meine Studiozeit zu Ende ging und ich vertraue einfach auf das Leben und das, was kommen wird. Also, dass ich natürlich weiter Fotografin sein werde.
Ja, klar. Das steht für mich außer Frage. Da kommen wir zur nächsten Frage, die dazu passt, weil du sagst, Fotografin bist. Ich kenne ja nur ein bisschen deine Geschichte und habe dich ja nur jahrelang, Jahrzehnte, ne? Begleitet.
Ja, eigentlich schon, ja. So. 30 Jahre oder so.
Und dann will ich von dir wissen, was es mit dir macht, wenn du daran denkst, dass es eine Zeit gegeben hat in deinem Leben, wo du nicht fotografieren konntest. Und dass du jetzt mit knappe 70 dein Lebenswerk porträtierst. Das ist ja wie Tag und Nacht, verstehst du, wie ich meine? Ja. Das ist ja wie zwei verschiedene Erdkugeln.
Also für mich ist das alles ein Prozess. Also es war ja nach meinem Zusammenbruch so, dass ich dachte, ich würde nie wieder fotografieren können. Die Kamera in die Hand zu nehmen, löste damals auch Panikattacken aus. Und ich habe das als Angst-Konfrontationstherapie gemacht, indem ich die Kamera genommen habe und Menschen fotografiert habe. Die Menschen haben mir gespiegelt, dass wenn ich die Kamera in die Hand nehme, eine andere für sie würde. Mhm. War eine interessante Wahrnehmung. Mhm. Im Moment leide ich darunter, dass ich sehr wenig fotografiere. Ich habe richtig Entzugserscheinungen.
Guck an.
Also ich weiß noch ganz genau, wie sich das angefühlt hat, dass ich gedacht habe, ich werde nie wieder fotografieren. Ja. Das ist vorbei. Ja. Das ist vorbei.
Da kann ich mich auch noch daran erinnern.
So, und wenn ich jetzt sage, hey, da kann ich nur die Faust recken und sagen, yay, ich habe dich besiegt. Also,
gehören die beiden Seiten für dich zusammen quasi.
Das tut's, Gabi. Mhm. Also das tut's, eindeutig, weil auch Leben ist ein Prozess, verstehst du? Entweder bist du schon sehr früh tot und abgestorben und nichts mehr passiert, oder du lässt dich darauf ein, auf den Fluss des Lebens und guckst, was passiert. Was hält das Leben bereit und wo gibt es eine Chance und wo geht es nicht mehr weiter? Und manchmal trennen sich Wege und manchmal kreuzen sich Wege. Ich bin da, also jetzt zurückblickend, bin ich total zufrieden damit. Also ich denke mir, das war mein Leben, das alles hat mich zu der Person gemacht, die ich heute bin. Und ja, und also ich finde das unvorstellbar, zu denken, ich würde nicht mehr fotografieren können. Ich finde es heute unvorstellbar, dass ich so lange nicht fotografiert habe. Das macht mich gerade sehr unzufrieden. Aber man kann halt nicht alles, ne? Also ich bin gerade dabei, eine Ausstellung vorzubereiten, habe gerade ein Buch fertiggestellt. Es geht nicht alles so, ne? Aber es, dass ich nicht mehr fotografiere, genau. Also ich weiß doch genau, wie sich das anfühlte, ja, das Gefühl, ich werde nie wieder fotografieren.
Also das weiß ich natürlich nicht, aber ich kann mich an die Zeit sehr gut erinnern.
Wahnsinnig. Mhm. Ich habe ja dann was anderes gemacht. Also ich bin ja immer kreativ gewesen. Ich habe ja dann angefangen, mit Stoff und Papier zu arbeiten.
Ja. Und du hast gefilzt zum Beispiel.
Genau. Ich musste immer kreativ sein. Und ich habe auch im Buch geschrieben, kreativ sein ist mit dem Leben Liebe machen. Ich denke auch, dass die Kreativität oder mich kreativ auszudrücken mich auch über diese Zeit gerettet hat. wenn ich das nicht gehabt hätte, weiß ich, ja, Gott, das ist Spekulation, ist Blödsinn. Also ich kann ja eigentlich nur feststellen.
Also ohne Kreativität kann ich mich dich nicht vorstellen. Hm. So. Also irgendwas, und wenn es ein Filzkügelchen ist, aber irgendwas muss kommen.
Ja, also genau. Gestern habe ich zum Beispiel, lagen da ganz viele Tomaten und ich dachte, mein Gott, wofür hast du die eigentlich gekauft? Und dann dachte ich, ich habe einen Hochleistungsmixer und dachte, mache ich mit den Tomaten jetzt Püree. Und gesagt, getan. Also Tomaten in den Mixer, ein bisschen Basilikum, ein bisschen Salz, ein bisschen Pfeffer, ein bisschen Wasser und schon hatte ich einen wunderbaren Püree für mein Hühnchenschnitzel. Das nenne ich auch Kreativität.
Ja, ich bin ja auch, mein Hobby ist ja Kochen. Das ist ja nicht meine Küche, das ist ja mein Hobbyraum. Also von daher kann ich dich da gut verstehen. Ja, die letzte Frage beantwortet sich quasi von selber, nach dem, was ich jetzt über dich erfahren habe, über das Buch. Würdest du es jederzeit nochmal tun? Ja, ne?
Oh, das weiß ich nicht. Also ich glaube, wenn man sehenden Auges in diesen Prozess einsteigen würde, dann ist man ein Hasardeur. Ja, dann wäre man ein Hasardeur. Also ich glaube, dass diese Entscheidung trifft kein Mensch. Also zu wissen, was auf dich zukommt, sagen, da gehe ich jetzt durch. Nee, also das glaube ich nicht. Also ich könnte mir vorstellen, dass ich noch weitere Bücher mache. Also ich habe zum Beispiel so eine Idee, in der Studiofotografie wird unheimlich viel über Posing geredet und ich halte das für vollkommen Bullshit, weil Posing ist immer so was Unnatürliches. Und bei der Durchsicht meiner Bilder habe ich ganz viele Posen gesehen von Menschen vor meiner Kamera, die einfach natürlich entstanden sind. Und ich dachte, vielleicht sollte ich da mal was drüber machen. Ich glaube, dass ich weiß es nicht. Ja? Also wenn ich jetzt anfangen würde, sowas zu machen, ich habe ja schon kleine Broschürchen für mich und meine Arbeit gemacht und ich habe auch ja für meine Kunden Bücher gestaltet mit ihren Fotos, aber ohne Texte oder so. Ne? Ich glaube, ich weiß es nicht. Also ich habe ja in diesem Buch eigentlich auch nur Schwarz-Weiß-Bilder verarbeitet, bis auf ein farbiges Foto, und zwar Arafat und Johannes Rau im Engelshaus in Wuppertal. Das ist ein farbiges Foto, weil ich das als farbiges Foto habe. Ansonsten sind es ja nur Schwarz-Weiß-Fotos, aber ich habe natürlich auch in Farbe fotografiert. So, und vielleicht mache ich da nochmal was oder gucke mir da was an. Die Frage ist immer, wollen die Leute das sehen? Also ich gebe das Buch ja jetzt im Selbstverlag heraus. Und schön wäre natürlich, wenn du einen Verlag hättest, der dir das finanziert und der das herausbringt. Mhm. Weiß ich jetzt nicht, ob ich mich darum bemühen möchte oder ob das was wird, keine Ahnung. Also ich denke, dass ich eine Menge über Fotografie zu erzählen habe, also auch in Gesprächen. Also ich habe immer wieder Menschen gefragt, die heute analog fotografieren, warum sie es tun. Und das hat mir nochmal klar gemacht, was die analoge Fotografie eigentlich ist, im Unterschied zu der digitalen Fotografie. Mhm. Ich fotografiere ja nun aktuell auch digital, wobei das Endprodukt für mich keinen Unterschied macht, ob es analog oder digital entstanden ist. Aber der Prozess des eigentlich Fotografierens ist natürlich ein anderer. Wenn ich früher auf den Auslöser gedrückt habe, dann wusste ich ja nicht, was auf dem Film als latentes Bild entstanden ist. Also das war ja alles sehr mystisch, ne? Also es war ja auch irgendwie geheimnisvoll. Das wusste ich ja immer erst nach dem Entwickeln. Heute löse ich aus und sehe auf dem Display, was ich gemacht habe.
Das ist krass, ne? Wie sich das geändert hat.
Ja, und das zu meiner Lebenszeit, das ist ja unvorstellbar. Wenn man, als ich angefangen habe zu lernen, war die Vorstellung, dass ein Film mal 800 ASA hat oder ISO, unvorstellbar. Heute arbeite ich mit einer Kamera, die die ISO-Zahl automatisch wählt, je nachdem, in welcher Situation ich mich befinde. Obwohl das auch wieder Einfluss auf die Art und Weise hat zu fotografieren. Also ich glaube, ich würde mir gerne nochmal Gedanken dazu machen, was der Unterschied ist zwischen analoger und digitaler Fotografie und wo für mich die Quintessenz liegt. Also ich behaupte ja, dass ich immer noch so fotografiere, wie ich in der analogen Fotografie sozialisiert worden bin. Also ich arbeite nicht anders, weil ich die längste Zeit meines Lebens ja analog fotografiert habe. Ich benutze halt jetzt nur ein anderes Tool, also quasi einen anderen Hammer, mit dem ich den Nagel in die Wand schlage. So, meine jetzige Kamera kann auch filmen, darum habe ich ja filmen können, wie ich quasi durch mein Buch blättere, also durch den Entwurf meines Buches. Es hat lange gedauert, bis ich das wieder hingekriegt habe, weil ich mir sowas natürlich nicht merke. Kann. Du kennst das Problem, dass man sich technische Abläufe nicht merken kann. Genau. Also die bietet das und ich denke, das ist, ich bin ja auch ein Spielkind, wie alle kreativen Menschen und du ja auch, du spielst ja auch gerne mit Technik. Bin ich mal gespannt, wenn ich Zeit und Muße habe, wohin mich das führt. Also diese Möglichkeit zu filmen. Also nicht, dass ich jetzt anfange, Videos zu drehen für Kunden oder so, das sicherlich nicht. Aber mal gucken, wohin das eigentlich geht. Also so, das ist es und ja.
Ja, das sind die 10 Fragen, die ich von dir wissen wollte. Wobei sich ja 2 von selbst beantwortet haben. Weil ich einfach auch finde, wirklich finde, dass dieses Buch bekannt gemacht werden soll und dass es gekauft werden soll. Das wünsche ich mir und dir natürlich auch.
Ja, das wünsche ich mir auch. Also es muss gekauft werden, damit ich die Druckkosten und die gesamten Kosten wieder reinkriege. Also da habe ich mich auf ein Abenteuer eingelassen, das natürlich ein sehr großes finanzielles war. Aber irgendwie habe ich auch das Gefühl, das wird schon irgendwie ausgehen.
Ja, ich finde einfach auch, dass die Fotos unter das Volk gehören, sage ich jetzt mal ganz platt.
Ja, die Leute, die es kaufen, also jetzt nach dem Abschluss der Startnext-Kampagne, bei der ja rund 60 Bücher verkauft worden sind, habe ich jetzt durch die leichte Werbung, die ich mache, glaube ich, weitere 15 Bücher verkauft. Ich habe einen Newsletter geschrieben und es gibt immer Leute, die Interesse haben und die es kaufen. Mhm. Also das finde ich schon sehr schön und ich finde auch, dass es unter das Volk gehört. Obwohl, wenn ich das sage, kriege ich eine gewisse Enge im Hals und dann kommt wieder die Stimme, die sagt, was sagst du da? Gehst du da nicht einen Schritt zu weit? Nein, ich finde, also ich bin stolz auf mein Lebenswerk, ich habe was getan, ich habe Position bezogen. Das ist mir auch ganz wichtig. Und also natürlich erzählt das Buch auch was über mich, weil das geht gar nicht anders, weil Fotografien reflektieren auch immer mich selber. Und es reflektiert auch Geschichte dieses Landes und die Situation von Frauen. Aber was mich besonders erschrocken hat, das muss ich noch sagen. Ich habe natürlich früher auch an Ausstellungen teilgenommen. Und da gab es mal eine Ausstellung hier in Düsseldorf, Düsseldorfer Fotografin. Da bin ich eingeladen worden, daran teilzunehmen. Mir war es wichtig, dass in meiner Biografie drinsteht, dass 1977 meine Tochter geboren ist. Und ich bekam mit, dass die anderen Fotografinnen das nicht wollten. Und ich habe damals nicht wirklich verstanden, warum sie das nicht wollten. Heute weiß ich warum, weil sie glaubten, dass wenn sie zeigen, dass sie auch Mutter sind, dass sie unprofessionell wirken. Ich habe aktuell eine Diskussionsrunde mitbekommen von Fotografinnen, die war im Netz, da gab es so eine Konferenz, die finden jetzt ja alle im Netz statt wegen Corona. Und dann kann man sich die angucken, auch wenn man persönlich keine Zeit hatte hinzugehen. Und da sagten junge Fotografinnen, dass sie es immer noch vermeiden zu erzählen, dass sie ein Kind haben, weil ihnen dann Aufträge entzogen werden, sie erst gar nicht bekommen und sie anders behandelt werden. In der Tat.
2020.
40 Jahre nach diesem Ereignis, was ich gerade geschildert habe. Und dann habe ich Mary gefragt, die 20 Jahre nach mir Kinder bekommen hat. Sagt sie, Beate, ich habe das immer verheimlicht. Die hat zusammen mit ihrem Mann freiberuflich gearbeitet. Sagt sie, wenn ich einen Auftrag hatte, dann ist Uwe, ihr Mann, mitgekommen, hat ihr Kind auf dem Arm gehabt. Sagt sie, wenn ich die stillen musste, bin ich auf das Behindertenklo gegangen, damit mich ja keiner sieht. Damit ja keiner sieht, dass ich außer einer professionellen Fotografin auch Mutter bin. Weil sie immer befürchtet hat, dass das Ansehen einfach mindert. Und 20 Jahre später, heute, bestätigen das junge Fotografin. Die erzählen so eine Geschichte wie, wenn ein Mann mit einem Kind auf dem Arm zu einer Vorbesprechung für ein Shooting geht, finden es alle unglaublich toll. Wenn eine Frau das tun würde, kriegte sie den Auftrag nicht.
Verrückt.
Jordis Schlösser, das ist eine bekannte Fotografin, die in der Agentur Ostkreuz in Berlin angestellt ist, die bei mir Praktikantin war, 2 Kinder hat, erzählte mir, dass sie unglaublich viel getan hat, sich unheimlich ins Zeug gelegt hat für Reportagen, für die sie beauftragt wurde. Dann hat sie ihre 2 Kinder bekommen und dachte, jetzt danach würde doch die Redaktionen ihr das zugute halten, dass sie früher so viel Engagement gezeigt hat. Nee, sagt sie, Beate, nichts. Du hast Kinder, du warst lange Zeit weg, du fängst wieder bei Null an. Das ist die Situation von kreativ arbeitenden Frauen. Und die hat sich in den 40 Jahren verdammt nicht geändert, obwohl sich in dieser Gesellschaft etwas verändert hat, was Frauen und Berufstätigkeit anbelangt. Aber das erschüttert mich zutiefst, dass sich das wirklich nicht verändert hat.
Ich finde das unglaublich. Gut, ich habe keine Kinder. Ich kann mir das jetzt, natürlich kann ich mir das vorstellen, wir unterhalten uns drüber. Ich weiß, dass das so ist. Ich lese viel darüber. Aber in meinem eigenen Leben hat das nie eine Rolle gespielt, weil ich halt keine Kinder habe. Und deswegen ist das unglaublich, unglaublich, unglaublich.
Also ich war auch fassungslos, als diese jungen Frauen da saßen und sagten, nein, sie würden das nicht erzählen, dass sie Kinder hätten. Habe ich gedacht, Leute,
wo leben
das
wir?
Das ist 40 Jahre nach diesem Erlebnis, was ich da erzählt habe. Ich fand es wichtig oder ich finde es wichtig, dass ich eine Tochter habe. Das hat die Sicht auf meine Welt verändert. Nee. Es hat mir auch einen komplett anderen Alltag beschert, als den meine männlichen Kollegen hatten. So habe ich zum Beispiel Aufträge nicht annehmen können, weil ich meiner Tochter versprochen hatte, mit ihr zusammen Urlaub zu machen und so weiter. Das ist ja nicht unwichtig, sowas. Also es verändert doch das Leben. Mhm. Und dass sich Männer definitiv weniger um Beziehungen, Haushalt und Familie kümmern, ist ja auch ein Fakt. Oder es gibt jetzt gerade, beschäftige ich mich ja mit dem Thema der alten Frau, weil ich ja selber eine alte Frau bin, eine alte weiße Frau, wie du weißt. Es gibt Untersuchungen, wissenschaftliche Untersuchungen, die festgestellt haben, dass Frauen ab einem bestimmten Alter aus den Medien verschwinden oder als verrückte Alte gezeigt werden.
Moderatorinnen können davon ein Lied singen.
Richtig, richtig.
Schauspielerin, Sängerin.
Ja, so, das ist das, was so, das ist so die Spitze des Eisberges, ne? Aber Frauen verschwinden aus den Medien und das geht nicht, weil wenn wir nicht mehr da sind, nicht mehr sichtbar sind, dann gibt es uns nicht, dann können wir auch keine Vorbilder sein für junge Frauen und darum habe ich ja kurz vorm Ende meiner Studiozeit das Projekt 70x70 gestartet, also wo ich ja 70
hier fotografieren möchte. Wo ich ja nicht mitmachen darf.
Genau, also die Frauen müssen so um die 70 sein. Also 60-Jährige oder 62 oder 63-Jährige. Gilt nicht, das ist noch viel zu jung. Also du musst mindestens 68 oder 73 sein, dann kannst du mitmachen. Also das ist das Projekt, an dem ich gerade arbeite und für das ich hoffentlich bald wieder Zeit habe. Und ich möchte mit diesen Fotos dieser tollen 70-Jährigen wirklich das WWW fluten, damit man sieht, es gibt nicht nur diese jungen, knackigen Frauen, sondern es gibt eben sie auch, die 70-Jährige, die noch mitten im Leben steht und die nicht zum alten Eisen gehört und die nicht zu dieser pflegebedürftigen und besonders schützenswerten Gruppe gehört, zu der wir in Corona-Zeiten wurden. Natürlich bin ich durch meine Vorerkrankung, durch mein Alter sicherlich vielleicht besonders gefährdet, was Corona anbelangt. Aber es gibt auch noch eine andere Seite. Ich bin eben mitten im Leben und ich fühle mich auf der Spitze meiner Leistungsfähigkeit. Und so geht es ganz vielen anderen Frauen auch, habe ich erlebt. Und denen widme ich meine Serie, meine aktuelle Serie 70x70. Ich muss mich beeilen, weil eigentlich möchte ich diese 70 zusammenbekommen, bis ich 71 werde. Ich vermute, dass ich das nicht schaffen werde. Aber vielleicht melden sich 10 oder so.
Ja,
oder 8,
bekannt 6. machen, bekannt machen.
Ja, es gibt ja eine Gruppe bei Facebook, gibt es eine, aber ich musste jetzt ja pausieren, weil ich erstens kein Studio mehr habe. Ich sehe mir zwar ständig Studios an, wo ich vielleicht rein könnte. Gestern habe ich mir ein Schneiderstudio angesehen. Ich weiß nicht, was der junge Mann sich dabei gedacht hat. Das waren zwei komplett vollgestellte Räume. Ist natürlich unmöglich für mich, da zu arbeiten.
Ja, aber das kann sich wahrscheinlich keiner vorstellen.
Nee, irgendwie so. Auf jeden Fall suche ich weiter. Ich suche weiter nach einem Raum, den ich mitbenutzen kann. Also die Idee, ein eigenes Studio zu haben, hatte ich noch im März. Da habe ich mir auch schon was angeguckt, aber das hat sich dann nicht ergeben. Und dann kam Corona und dann wurde ganz schnell klar, ich will kein eigenes Studio mehr haben. Das kann ich mir auch einfach nicht ans Bein binden, diese immensen Kosten, weil wir haben Corona. Und das haben wir ja noch eine Zeit lang. Und das hat auch Auswirkungen auf mein Business. So. Aber ein Raum, den ich mitbenutzen kann, in dem ich meine Fotos machen kann, wäre schon schön zu haben. Aber jetzt gibt es erstmal das Buch und dann gibt es erstmal die Ausstellung und dann gibt es erstmal Urlaub.
Ich freue mich. Oh. Ja, ich hoffe, dass ich jetzt am Freitag auch in Urlaub fahren kann. Unsere Vermieter melden sich nicht und ich habe schon die größten Befürchtungen.
Oh nein.
Ja, ich will dann nach Holland ans Meer. Das ist ein Ferienhaus, da sind wir genauso sicher wie hier. Wir sind da ganz alleine.
Genau.
Also Corona-mäßig ist das genauso wie hier. Ich muss einkaufen und ansonsten bin ich in dem Haus, beziehungsweise laufe ich am Strand rum, da ist kaum was los. Also ich will da auf jeden Fall hin, aber die melden sich nicht. Ja, das ist ein anderes Thema. Jetzt habe ich also, das war mir wichtig, diese 10 Fragen. Du hast das ja auch mitbekommen. Du hast ja gesagt, wir machen einen Podcast endlich wieder darüber. Nein, ich wollte über dein Buch einen Podcast machen.
Du bist großartig. Ja. Du warst mir ja auch eine wesentliche, wichtige Unterstützung. Du hast nämlich meine Texte redigiert.
Ich hoffe, ich habe die Fehler rausgefiltert.
Ja, weil ich bin ja Legasthenikerin. Das habe ich ja auch erst, das weiß ich ja auch noch nicht so lange, dass ich das bin. Und ich bin ja auch Akademikerin, aber ich bin eben auch Legasthenikerin. Und ich sehe das auch immer wieder, wenn ich E-Mails schreibe, dass ich mich vertippe, wenn ich die nicht Korrektur lese. Das ist schlimm. Also ich mache, wie gesagt, ich weiß immer nie, wo wann das Komma kommt.
Naja, und aber
wann
das haben wir ja hingekriegt. SZ.
Ja, dank dir, dank ja, dir, dank dir.
Also da wird bestimmt noch der ein oder andere Fehler reingeschlichen haben, aber das ist halt so.
Das halten wir so wie die Amish, die sagen nur Gott ist perfekt.
Genau, haben sie recht.
Ne? Ja gut. Find ich auch.
Meine Lieben. Der Podcast hat mal wieder Spaß gemacht. Wir müssen das wirklich öfter machen. Nicht zweimal am Tag, aber...
Ach, dann machen wir es dreimal am Tag. Weil wir haben ja im Grunde auch nichts anderes zu tun.
Nee, wir sind ja Rentnerin.
Du bist ja Rentnerin. Genau. Ich fange ja langsam auch an, mich so zu fühlen. Weil, also ich
Rentner ist zum cool.
Beispiel, hör mal, ich brauche morgens eigentlich unglaublich lange, um in den Tag zu kommen.
Nee, das habe ich nicht.
Habe ich gemerkt. Und das, du nicht, du bist Frühaufsteherin.
Ich stehe, genau, ich stehe auf, ich stelle mir immer einen Wecker.
Echt?
Ja, damit ich meinen Hund nicht verpasse. Ich werde aber immer eine halbe Stunde vor dem Wecker wach, immer. Also ich brauche den eigentlich gar nicht, aber ich stelle ihn, weil ich denke, wenn du ihn nicht stellst, hörst du ihn nicht. Also, ne?
Wahnsinn.
Aber ich werde wach.
Ehrlich?
Ja, ja, ich werde wach. Halb sechs, Viertel nach fünf, halb sechs, Viertel vor sechs mache ich die Augen auf. So, und dann drehe ich mich noch einmal hin, einmal her und dann stehe ich auf. Und dann bin ich wach. Und dann fängt der Tag an. Dann gehe ich mit dem Hund und das ist wunderschön. Da am Bach entlang zu spazieren, oh, ganz alleine, morgens ist kaum einer unterwegs. Super, da kann ich den Gedanken nachhängen. Und dann, ja, dann komme ich an und dann mache ich entweder einen Podcast mit dir. So ähnlich. Nee, und dann,
toll.
Ja.
Wie alt ist dein Hund jetzt?
Drei. Der wird jetzt im September, vier. Der wird jetzt vier, am 28. September wird er vier. Die Zeit, ne? Oder?
Ja, also ja, Jeni ist ja so, wird ja nun 12 und die hat ja auch so einige körperliche Behinderungen, sodass die, wenn ich wach bin, will die ihr Frühstück haben. Das ist das Einzige, worauf sie besteht. Also ich werde nachts unheimlich oft wach und muss unheimlich oft pinkeln. Das stört mich furchtbar. Das ist so, glaube ich, das Dilemma von alten weißen Frauen. Und in der letzten Zeit schlafe ich eigentlich sehr unruhig. Ja, also ich... ja, ich werde halt öfters, ich denke, das ist der Situation geschuldet. Also das, ich denke, das wird sich ändern, wenn die Ausstellung eröffnet wird, wird sich das ändern. Mhm. Also das ist jetzt einfach die Zeit. Ich nehme das jetzt einfach so hin und ich bin einfach froh, dass ich dann, ich habe zwar Termine, aber dass ich nicht so furchtbar viel Termine habe. Also dass ich, und ich brauche, wenn ich morgens wach werde, ich brauche das so, morgens im Bett nochmal so zu liegen und so meinen Gedanken nachzuhängen, mir vorzustellen und was alles ist und was ich mir so wünsche.
Das habe ich abends, und bevor ich einschlafe.
Echt? Mhm. Guck mal, ja. Und dann stehe ich so, aber dann kommt ja schon Jeannie und denkt, jetzt Alte, komm, ich will mein Frühstück haben. Mhm. Und also Jeannie hat ja auch so ein Cushing-Syndrom, das heißt, sie hat so einen gestörten Stoffwechsel und die hat eigentlich immer Hunger. Und die kriegt dann morgens ihr Frühstück und ihre Medizin und so. Und heute habe ich sie in den Hundehort gebracht. Gestern war ich mit ihr schwimmen. Die schwimmt unheimlich gerne. Also das ist so physiotherapeutisches Schwimmen. Das tut ihr unheimlich gut. Und ich habe das Gefühl, das ist so ein Selbstbewusstseinsbooster. Weil danach will sie immer ins Auto springen. Das kann sie nicht mehr. Weil sie ist an allen ihren vier Pfoten ist sie eigentlich verletzt. Ne? So, aber das ist, ja, da ist die unheimlich stolz, wenn die da geschwommen ist. Und dann habe ich sie heute wieder in den Hundehort gebracht. Weil heute brauche ich auch mal erstens Zeit für den Podcast und zweitens ja auch so Zeit für ein paar andere Dinge. Ich muss hier mal in Ruhe was machen, aufräumen und wegräumen und sortieren und die ganzen Negative und die ganzen Fotos, die hier rumliegen, das muss ich irgendwie mal alles in Ordnung bringen. Ja, und dann kommt, ja, wie gesagt, ich brauche morgens sehr lange und ich schlendere unheimlich gerne so langsam in den Tag. So, das ist, ist mir klar geworden, dass ich das möchte und das mache ich auch und das geht eigentlich nur, wenn du dir keinen Wecker stellst.
Ja. Nee, bei mir ist halt so, ich bin morgens, ich werde früh wach. Wie gesagt, der Wecker, der klingelt ja nicht, den mache ich ja immer aus. Ist mein Handy, ne? Das stelle ich halt ein, wann ich geweckt werden will, aber ich mache das ja jedes Mal aus, weil ich lange vorher wach werde. Und dann lege ich los. So, das ist so meins. Ja. So war ich aber schon als Kind.
Aber dann zwischendurch machst du immer Mittagsschlaf oder Nachmittagsschlaf.
Genau. Ich habe ja als übrig behalten von meiner Erkrankung so ein Fatigue-Syndrom. Und das ist, also einmal am Tag wird bei mir die Lampe ausgeknipst. Und da muss ich sofort irgendwo mich hinlegen. Manchmal ist es nur 10 Minuten, manchmal ist es 20 Minuten, wo ich dann nur liegen muss, Augen zu. Und manchmal schlafe ich tief und fest ein und schlafe 2 Stunden. Das ist dann so. Aber ich bin ja Rentnerin, ja. Ich kann mir das ja erlauben.
Ja, das ist, hat, ne, ist, also ich habe neulich, habe ich oft das mal an dich gedacht, weil ich so gegen 5 Uhr plötzlich auch so einen Anfall kriegte, dass ich meine Augen nicht mehr offen halten konnte. Aber ja, aber das finde ich zum Beispiel momentan auch sehr positiv, dass ich ja nicht ins Studium muss oder keine Termine habe, obwohl ich auf der anderen Seite unheimlich gerne wieder fotografieren möchte, genieße ich es gerade, dass ich einen anderen Zeitplan haben kann. Also das genieße ich gerade. Ich habe ja auch eine ganze Menge zu verarbeiten. Ich meine, am 18. Mai ist Negrita gestorben, meine andere Hündin. Ich habe das Gefühl, dass bei Das Genie jetzt auch die Trauerphase überstanden hat und es ihr darum auch wieder ein bisschen besser geht. Aber es ist einfach ganz, ganz, ganz viel passiert in der letzten Zeit. Und ich genieße gerade, dass ich keine extremen Anforderungen von außen habe, die mich daran hindern, das auch einfach so fließen zu lassen.
Ja, das ist für mich auch wichtig. Ich bin ja in Frühpension gegangen, wie du weißt, 5 Jahre vorher. Mhm. Und das ist für mich auch wichtig, dass ich keine Anforderungen von außen mehr habe. Deswegen habe ich auch aufgehört, weil ich will einfach nicht mehr.
Nein, nein, ich habe das ja mitbekommen, denn du hast ja immer die Tage und Wochen und Stunden gezählt und jetzt bist du Rentnerin und fühlt sich gut an.
Ach, cool, 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 cool. Kann ich nur sagen, cool.
Ja, wie ist das denn für dich, dieses Gefühl, dass da nie wieder jemand kommen kann, der sagt, Frau Schöck, machen Sie mal das und das?
Keine Weisungen. Man kann mir keine Weisungen mehr erteilen. Wobei man das ja auch gar nicht hat so doll. Also ich hatte eine schöne Arbeit, das ist gar nicht das Thema. Also die Arbeit konkret oder die Kollegen, Kolleginnen ist nicht das Thema. Ich habe nicht aufgehört, das wollte ich noch sagen, als du hast eben erzählt von deinem Lebenswerk, ne, wie dir das gefallen hat, wenn du so stolz auf dich bist und so. Und sowas Ähnliches habe ich auch, ohne jetzt ein Buch in den Händen zu halten über mein Beamtenleben, aber dass ich so gerne darauf zurückblicke, auf dieses Leben, auf diese Berufstätigkeit, die hat mir gefallen. Und ich kann wirklich zufrieden sagen, es war eine schöne Zeit gewesen. Klar gibt es auch was, immer was zu meckern, aber das meine ich jetzt nicht so. Alles in allem bin ich sehr zufrieden mit dieser Entscheidung, Beamte geworden zu sein und auch da gearbeitet zu haben. Auch was ich gemacht habe, die Programmiererausbildung noch nachgeschoben, in der IT gearbeitet lange Zeit, dann wieder zurück in das normale Beamtentum. Es hat mir alles sehr gut gefallen. Das ist schön, dass ich darauf zurückblicken kann und sagen kann, ja, das war mein Leben. Ich war Beamte A.L. aus Leidenschaft, das ist wirklich so. Und jetzt ist aber auch gut. Und ich finde das schön, wenn man wie ich dich fragte, ob du stolz bist. Ne? Ich finde es schön, wenn du etwas hast, wo du zufrieden drauf zurückblicken kannst, sagen kannst, ja, das habe ich gemacht. Was es auch immer war. Ja,
ja.
Das habe ich natürlich gemacht und das ist gut.
Du, Gabi, das ist der Sinn des Lebens. Mhm.
Und dann ist Rente natürlich cool, ja.
Aber du wirst doch jetzt auch ein Buch schreiben.
Ja, ich bin da dabei, schon länger, aber...
Seitdem ich dich kenne, warte ich auf das Buch.
Ja, das kommt auch. Also eins ist fast fertig, das heißt...
Schön!
Ja, du weißt, das Buch heißt, geht auch eine Achterbahnfahrt, das heißt Die Tage des weißen Elefanten. Da geht es um Familie und Alzheimer. Meine Mutter ist ja an Alzheimer gestorben. Mhm. Und da erzähle ich halt, was das macht mit einer Familie. Mhm. Was das mit meiner Mutter macht, das wird natürlich beschrieben, aber eben auch, ja. Und natürlich ist das eine Achterbahnfahrt. Ne? Eine Familie aufarbeiten, die Geschichte aufarbeiten und so. Und ich habe das immer so rudimentär machen können, während ich gearbeitet habe. Ich kann ja nicht arbeiten und Buch schreiben. Also beides geht nicht so. Und jetzt kann ich mich dem ganz widmen. Deswegen habe ich auch in Frührente gehen wollen, um endlich meine Projekte fertig zu kriegen.
Hör mal, darauf bin ich so gespannt.
Ja, ich
die
auch.
Werden bestimmt großartig. Die werden großartig.
Dann interviewst du
Gabi,
mich.
Wirklich. Genau, dann interviewe ich. Dann stelle ich dir die gleichen Fragen.
Ja, nee, das kannst du nicht. Wie hast du die Fotos ausgesucht? Das geht nicht.
Ja, ist ja in Ordnung. Aber ich weiß ja, dass du mehrere Blogs schreibst. Und wenn man die liest, dann spürt man schon deine Leidenschaft für das geschriebene Wort.
Ja.
Also, dass du schreibst ja schon. Also, es ist ja nicht so, als wenn du nicht geschrieben hättest. Du schreibst ja schon die ganze Zeit diverse Blogs und du hast ja auch das Tagebuch deiner Mutter und ihrer Krankheit beschrieben und so. Nein, 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 du schreibst ja schon sehr viel. Und wie gesagt, was man da immer wieder spürt und was ich immer wieder gespürt habe, ist deine Leidenschaft für das geschriebene Wort. Und ich denke, ich will davon mehr haben.
Ich will davon mehr sehen.
Ich will davon mehr lesen. Und immer hast du gesagt, ja, wenn ich in Rente bin, dann. Du hast so viele Projekte, die du machen kannst. Du brauchst dafür eine zweite Rente. Ja? Ja. Weil das ist sonst gar nicht zu schaffen, was du alles auf die Zeit geschoben hast. Und jetzt hast du keine Ausrede mehr.
Ich bin ja auch dran. Ich bin wirklich dran. Und was das Schöne Schön. Natürlich bei Beamten ist, ne, sag ich mal, ich krieg ja auch noch Geld dafür.
Ja, das ist wahr. Ne? Ich gönne es dir, ja. Ich gönne es dir von Herzen. Ich beneide dich auch drum. Also jetzt im Guten, nicht im Negativen. Nee, ne? Also wie beschreibt man eigentlich positiven Neid? Neid ist immer Neid und Neid hört sich immer nach Gift und Galle und Grün an. Aber das ist so nicht. Nee, also ich kann doch jemanden beneiden, ja, und es ihm trotzdem gönnen.
Ne? Kann man sagen, genau, das hätte ich auch gerne so, aber...
Ja, genau, ja. Genau. Aber dafür habe ich eben einen anderen Weg und eine andere Geschichte und so.
Man kann das auch nicht vergleichen. Man kann auch nicht sagen, das ist richtig und so muss man es machen, weil für den Nächsten ist es falsch.
Genau, nee, das stimmt. Also, aber was ich auch gelernt habe in den letzten anderthalb Jahren, ist wirklich, sich auf das Leben einzulassen und einfach zu gucken, was kommt.
Ja.
Und das anzunehmen und daraus das Beste zu machen.
Richtig.
Also das ist so nicht irgendwas erzwingen zu wollen, sondern einfach gucken, was passiert. Und wie gesagt, auch sich selber mal beim Denken zuzuhören, das ist auch ganz witzig.
Weißt du, wie ich das
mache? Du glaubst,
ich habe ein Diktiergerät und dann erzähle ich mir was.
Aha.
Und dadurch komme ich den Sachen oft näher.
Ja, ich schreibe. Also wenn ich einigermaßen gut bin, setze ich mich hin und schreibe darüber, was da gerade zu Gange ist. Und dann kriege ich andere, dann triggert das irgendwie andere Gedanken an und dann geht das weiter.
Da Schreiben ja für mich ein normaler Prozess ist, musste ich etwas anderes finden. Und das habe ich schon vor Jahren gemacht. Da habe ich mir ein Diktiergerät gekauft. Jetzt habe ich ein schönes analoges, digitales. Und ich erzähle mir das dann, manchmal beim Autofahren und so. Und dadurch komme ich der Sache näher.
Ja, ich habe sehr oft das Gefühl auch gehabt, eigentlich müsste ich jetzt das jemandem erzählen. Mhm. Ich glaube, dann habe ich mir das dann auch selber erzählt.
Also ich mache das so, ich rede das dann in ein Diktiergerät und höre mir das dann irgendwann wieder an und dann habe ich ganz viele Aha-Momente.
Das kann ich mir gut vorstellen, weil man muss manchmal Gedanken in Worte fassen, um sie überhaupt verstehen zu können.
Ja, richtig.
Also das ist mein Gefühl. Das ist ja, die Gesprächstherapie ist ja quasi nichts anderes. Da erzählst du am Gegenüber das, was du denkst und dann verstehst du dann auch. Ja,
so
stimmt.
Mache ich das.
Ja, ich glaube irgendwie, das mache ich eigentlich auch. Also ich denke manchmal bewusst bestimmte Dinge und manchmal höre ich meinem Denken nur zu. Und das zum Beispiel ist etwas, was ich auch in der letzten Zeit intensivst erlebt habe, dass das so geht. Ja. Aber, also ich finde, das ist der Vorteil des Älterwerdens, dass man solchen Techniken auf die Spur kommt.
Das stimmt,
oder?
Das stimmt, ja. Und dass man sie vor allen Dingen macht, dass man keine Angst mehr hat, sich lächerlich zu machen, sondern man macht es einfach. Und wenn jemand sagt, was machst du denn? Dann sage ich immer, guck doch weg, wenn es dir nicht gefällt. Also ich werde auch so pampig gegenüber irgendwelchen Anforderungen, die ich so für überflüssig halte. Wie kann man
vollkommen
denn diese
richtig.
Schuhe anziehen? Ja, einfach indem man es tut. Weißt du, so.
Richtig. Das ist so ähnlich wie, kriege ich eine Bikini-Figur? Zieh ein Bikini an und geh an den Strand. Dann hast du eine Bikini-Figur. Genau. Ja.
Hör mal, ich muss jetzt frühstücken. Spätstücken. Nein, ich kann morgens so früh nicht frühstücken.
Ja, ich eigentlich auch nicht, aber einen Kaffee habe ich schon getrunken.
Ja,
Croissant habe ich gegessen.
Kaffee ist das Schönste. Morgens. Ich hab einen Kaffee-Vollautomaten.
Oh,
oben die Bohnen rein und unten nur.
Kommt der fertige Kaffee raus. Ja. Hör mal, Mäuschen, wir treffen uns spätestens in einer Woche wieder, versprochen.
Nee, dann bin ich hoffentlich in Holland.
Stimmt, du fährst ja jetzt am Freitag nach Holland. Gut, du könntest ja dein Equipment mitnehmen, aber ich will dich nicht im Urlaub stören. Wenn du aus dem Urlaub zurück bist, dann machen wir den nächsten Podcast über wir zwei weißen alten Frauen und dann erzählst du mir und ich erzähl dir. Okay, hör mal, es war wunderbar, mit dir zu plaudern, wie immer. Ich danke dir für das Interview und du musst mir noch deine Blog-Adresse mitteilen, damit ich die unter meinen Podcast stelle, damit die Leute deinen Blog besuchen und gucken, was du für tolle Sachen
schreibst. Das mache ich. Den einen Blog, der verweist auf alle anderen.
Ja, super. Den brauche ich. Das stelle ich drunter. Und wenn du mir jetzt, du weißt schon, dann werde ich den Podcast auch online stellen.
Ich hoffe,
den Leuten gefällt es. Liebe Gabi, ich danke dir.
Ich dir auch. Bis dann.
Und das war er wieder. Der Podcast der zwei weißen alten Frauen. Und ich würde mich freuen, wenn du auch das nächste Mal wieder zuhörst, wenn wir uns unterhalten. Bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit. Tschüss.